Audio Now.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Zwei Wochen Sommerpause sind vorbei. Wir sind schon wieder da und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, und wir hoffen, dass ihr uns die nächsten Monate wieder treu bleibt, uns hört, uns abonniert, uns bewertet. Und wir können auch von Erfolgen reden. Also was unser Podcast so bewirkt, das ist ganz interessant.
Da hat uns nämlich Carsten Maschmeyer draufgebracht. Aber worum es da geht, das erzählt er euch am besten mal selbst.
Im Herbst 2020 war ich bei Frauke Holzmeier und Andreas Laukert im NTV-Podcast SoTech Deutschland. Damals hatten wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass junge Menschen schon früh Bezug zum Gründen bekommen und dass man in ihnen die Lust auf das Unternehmertum weckt. Ich hatte damals gesagt, dass es dazu keine Kinderbücher gibt, aber mal eins geben sollte. Mein Kollege hatte das gehört und mich gefragt, meintest du das ernst? Ich antwortete, ja, natürlich. Dann sagte er, ich vernetze dich mal mit meinem Freund Axel, der schreibt Kinderbücher. Ja, und so ist der Bestseller, das Buch Die Startup Gang, entstanden.
Jetzt wissen wir also, wie Investor Carsten Maschmeyer zu seinem ersten Kinderbuch gekommen ist. Freut uns sehr, dass das mit dem Podcast zu tun hat.
Ja, in unserer heutigen Folge geht es, ja, manche können sagen, ein langweiliges Thema, aber das ist es nicht. Wir können es wärmstens empfehlen, weil es jeden was angeht.
Es geht um Versicherungen.
Ja, und es gibt sie noch vor allen Dingen.
Ja, analog und digital. Ja. Hört rein.
Das Problem für mich ist, ich werde immer ein Jahr älter und die Studierenden sind immer gleich alt. Und ich stelle immer die Frage, ja, absolut. habe ich versucht mal zu ändern, hat nicht funktioniert. Und die Frage, ich frage dann immer so ein bisschen neugierig, wer von euch hat die erste Versicherung online abgeschlossen und wer hat sie bei einem Makler oder bei der Versicherungsagentur abgeschlossen? Und der Anteil derjenigen, die es über einen personalen Vertrieb gemacht haben, ist immer noch sehr hoch. Ich frage immer, warum macht ihr das? Die meisten sagen, naja, meine Eltern waren schon da, ich kenne den, da bin ich dann hingegangen. Und ich glaube, vielfach ist es einfach, liegt es daran, es ist ein Produkt, mit dem will man sich nicht so gerne beschäftigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau eines Morgens neben mir aufmacht und sagt, weißt du, Thilo, ich hatte so richtig Lust, mal heute eine Versicherung zu shoppen. Also ich glaube, da gibt es andere Dinge, die sie lieber machen möchte in Richtung Einkaufen. Es gibt viele Menschen einfach so. Man möchte das Problem einfach loswerden und dann jemanden haben, der mir sagt, löse mir das.
Wir hatten ja schon das ein oder andere Startup zu Gast, das InsurTech macht, also anders gesagt, die Versicherung ins Digitale bringt, total hip. Heute haben wir jemanden zu Gast, der bei einer gestandenen Versicherung ist, aber Ähnliches macht oder vorhat oder so eine Fusion von beiden machen möchte, nämlich Thilo Schumacher von der AXA. Hi Thilo.
Hallo, grüß dich Frauke.
Ja, du bist Wirtschaftsingenieur, seit Dezember vergangenen Jahres CEO der AXA Deutschland, aber schon länger im Vorstand bei AXA.
Beirat bei Beyond Gender Agenda. Ja. Das ist ein Verein oder eine Organisation, die sich um Diversität in vor allem Führungspositionen in der Wirtschaft kümmern. Mit denen hatten wir auch schon mal ein Interview gemacht für NTV. Genau. Mal Einstieg, Thilo. Ich habe gelesen, ihr habt 8.500 Mitarbeitende im Haus und du hast gesagt, und noch 4.000 im Vertrieb und du hast im März gesagt, dass du etwa 3.000 von denen kennst. Wie viel sind es denn jetzt?
Also die genaue Zahl, glaube ich, kann ich nicht, weil ich müsste es wahrscheinlich mal durchzählen, aber so rund 3.000 sollte ich auf jeden Fall kennen. Und ich würde mal schätzen, gut 2.000 auch mit Namen, die Gesichter sehe, weil ich finde wichtig, wenn du ein Unternehmen bist oder leitest, dass du die Menschen persönlich kennst, weil das Unternehmen sind die Summe aller Menschen.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Ich kenne den Chef der DKM, die Messe kennst du bestimmt.
Ne? Deckungskonzeptmesse, klar.
Der hat immer vor der Messe, geht er nochmal die Namen durch und damit er die 600 oder 800 CEOs dort und Finanzvorstände dann alle ansprechen kann, das war, dachte ich, 600, aber 3000, können wir wetten, das machen.
Absolut, aber ich sag mal, ich finde das wichtig, weil wenn mich jemand anspricht mit meinem Namen, finde ich, hat das Recht, dass ich ihn auch mit seinem Namen anspreche. Es gelingt mir nicht immer, aber sehr häufig.
Das ist stark.
Das ist ordentliche Leistung, ja.
Könnten wir gleich mal testen, hätte ich mal ein paar Bilder ausgedruckt.
Machen wir das nächste Mal.
Ja, digitale Offensive war ein großes Thema bei AXA. Versicherung denkt man immer, bei Versicherung denke ich immer, das kommt gleich nach den Kommunen und der Nicht-Digitalisierung des Staates kommt gleich die Versicherung. Aber so ist es eigentlich nicht, oder? Nee, dann tue ich euch Unrecht, oder?
Ja, ich glaube, du tust sehr Unrecht, weil die Frage ist ja immer, was ist Digitalisierung? Wir haben ja sehr früh angefangen mit der Digitalisierung. Also Digitalisierung ist erstmal 0 und 1. Ja, das ist ja klar. So, und wir haben ja schon immer mit vielen Daten arbeiten müssen. Woran liegt das? Weil als Lebensversicherer beispielsweise will man ja sicher gehen als Kunde, dass ich die Rente bekomme, die mir mal versprochen worden ist. Ich sage, ich habe mich leider verrechnet und mein System wollte nicht so richtig. Jetzt sind es irgendwie 5,30 Euro weniger oder früher mal, ich sag mal, 5 Mark und 20 Cent. Und wir haben mit den Lochkarten angefangen. Wir haben ganz viele Systeme auch auf COBOL gehabt. Das ist eine Sprache, die ist ja für die Banken- und Versicherungswelt mal in den USA entstanden, über 60 Jahre alt. Und jetzt ist unsere Aufgabe, diese alten Systeme natürlich in das 21. Jahrhundert zu bringen. Und das ist viel Arbeit. Und deswegen ist es häufig so, dass man das Gefühl hat, ja, die brauchen immer so lange und die machen auch so viel. Wir investieren viel Geld. Also wir als AXA ungefähr 100 Millionen Euro jedes Jahr in das ganze Thema Technik und Digitalisierung. Aber wir müssen halt sicherstellen, dass halt die Werte immer stimmen.
Da hast du jetzt natürlich gut gekontert. Digitalisierung ist natürlich eine Menge. Ich habe die Startups ja am Anfang schon angesprochen. Da gibt es natürlich welche, so à la Flightride und was es da alles so gibt, die am Ende natürlich keinen richtigen Versicherungsmakler oder so mehr haben. Du sagst aber, den wird es noch immer geben und den muss es auch geben. Warum?
Genau. Also ich muss unterscheiden zwischen dem digitalen Verkauf und dem persönlichen Verkauf. Und am Schluss entscheidet der Kunde, was er möchte. Also es gibt Kunden, die sagen, bei einer Kfz-Versicherung, das mache ich im Internet, ich gehe vielleicht auch zum Aggregator und suche mir da irgendwas aus und dann wird es schon klappen. Es gibt andere Menschen, die sagen, nee, ich gehe lieber zu einem Makler oder der Versicherungsagentur meines Vertrauens. Und wenn ich einen Schadenfall habe, kann ich da hingehen. Und ich glaube, da gibt es nicht besser oder schlechter. Was wir sehen, dass viele Kunden hätten, also ich erinnere mich, vor 17 Jahren, 2005, gab es mal eine Studie meines damaligen Arbeitgebers. Ich habe für McKinsey gearbeitet, bevor ich zur AXA ging. 2010 wird 50% des gesamten Kfz-Versicherungsmarktes wird digital sein. Wir liegen heute irgendwie um die 20%. Wir haben ja 2022. Und das liegt, glaube ich, zum Teil daran, dass vielleicht die Menschen sich nicht so intensiv darum kümmern und sagen, ja, ich behalte es einfach bei, mein Produkt. Aber insbesondere, glaube ich, viele Menschen sagen, naja, im Schadenfall will ich da mit jemandem reden können und sozusagen nicht allein auf eine Maschine angewiesen sein. Und dann gehen sie zu einem Makler.
Sagen das dann auch die Jüngeren? Also man würde ja erstmal, wenn man so drüber nachdenkt, sagen, okay, irgendwann stirbt das Klientel aus, das quasi noch das persönliche Gespräch möchte, weil es daran gewöhnt ist, mit dem Algorithmus zu chatten oder so.
Genau. Also ich glaube, die Jüngeren sind natürlich dafür affiner, das ist klar. Aber auch viele Junge gehen immer noch zur Versicherungsagentur, zum Makler des Vertrauens. Ich gehe einmal im Jahr, das mache ich jetzt seit vielen, vielen Jahren, zu meiner Alma Mater zurück, also der WHU in Koblenz, und halte einen Vortrag über Unternehmensstrategie und sozusagen, was das heißt für das Controlling. Und das Problem für mich ist, ich werde immer ein Jahr älter und die Studierenden sind immer gleich alt. Und ich stelle immer die Frage, ja absolut, habe ich versucht mal zu ändern, hat nicht funktioniert. Und die Frage, ich frage dann immer so ein bisschen neugierig, wer von euch hat die erste Versicherung online abgeschlossen und wer hat sie bei einem Makler oder bei der Versicherungsagentur abgeschlossen? Und der Anteil derjenigen, die es über einen personalen Vertrieb gemacht haben, ist immer noch sehr hoch. Ich frage immer, warum macht ihr das? Die meisten sagen, naja, meine Eltern waren schon da, ich kenne den, da bin ich dann hingegangen. Und ich glaube, vielfach ist es einfach, liegt es daran, es ist ein Produkt, mit dem will man sich nicht so gerne beschäftigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau eines Morgens neben mir aufmacht und sagt, weißt du, Thilo, ich hatte so richtig Lust, mal heute eine Versicherung zu shoppen. Also ich glaube, da gibt es andere Dinge, die sie lieber machen möchte in Richtung des Einkaufens. Es geht vielen Menschen einfach so. Man möchte das Problem einfach loswerden und dann jemanden haben, der mir sagt, löse mir das. Sorg dafür, dass ich gut abgesichert bin und Ende.
Ist es, also da stelle ich mal dagegen, ist es nicht eher die Faulheit der Leute oder die Unordentlichkeit oder was auch immer? Also wenn ich mich jetzt nehme, ich würde am liebsten alles digital machen, geht aber nicht, weil es ist so schön einfach. Mein Versicherungsmakler, den rufe ich einfach nur an. Da weiß ich, der hat alle meine Unterlagen, der weiß, wo die liegen, wie meine Versicherungsnummer sind und dann regelt der das.
Genau.
Das könnte ich ja auch über eine App machen. Also wenn es das gäbe, dass ich wirklich irgendwo, also ohne dass ich alle Nummern da eintragen muss, Vertragsnummern und was nicht alles, das macht es ja so mühsam. Wenn ich eine App hätte, wo fast vollautonom die Sachen alle drin sind, ich brauche da nur noch reinsprechen, hey, hab einen Unfall, klär das mal, ja, dann mache ich das auch so. Aber bei mir ist es eben diese, ja, man sucht sich halt alles zusammen und findet es dann nicht, wenn man es braucht.
Ja, die Frage, das kann ein Thema sein. Die zweite Frage ist, weißt du denn genau, was du denn brauchst als Versicherungsschutz?
Das ist ja ein anderes wieder.
Was wir ja sehr stark haben, ist, wenn du dein Haus versicherst, eine Wohngebäudeversicherung, ja, dann sagt man ja, du, es gibt Feuer, es gibt dann Wasser. Beim Wasser ist das Thema zum Beispiel nur die Wasserleitungen drin, das Thema Starkregen ist nicht drin. Was denn überhaupt Schneedruck? Schneedruck, gibt's das überhaupt? Was heißt das überhaupt? Also
da, Flut und
Flut, alle so Sachen. Und die Frage ist, ob du dich damit beschäftigen willst und sagst, ich investiere meine Zeit da rein, rauszufinden, was ich eigentlich brauche und werde dann Versicherungsspezialist. Oder ob du einfach sagst, ich möchte nur dafür sorgen, dass wenn mir was passiert oder meinen Angehörigen, dann bin ich gut versichert. Und ich glaube, viele sagen, ich möchte einfach nur gut versichert sein. Ich will kein Spezialist sein. Versicherungsprodukte sind einfach keine, wie man so sagt, High-Involvement-Produkte.
Ja, das impliziert dann auch wahrscheinlich, dass man dann sagt, ja, wenn ich schon mal bei dem bin, dann kann der mir auch gleich meine Kfz-Versicherung machen. Warum soll ich das denn jetzt noch woanders machen? Dann bleibt man bei Allianz oder bei wem auch immer und ist dann halt da geboren, ne, und hier gestorben.
Du meinst, bei AXA bleibt man dann?
Ja, genau. Oder AXA, ja, oder keine Ahnung, McKinsey. Wenn die Versicherung machen. Nein, aber so ist es doch im Leben. Jeder sucht den kürzesten Weg wahrscheinlich, um sein Problem zu klären.
Viele machen das und vor allem dann machen das Kunden, wenn sie schon mal einen Schaden hatten. Weil ein Schaden, keine Ahnung, dir ist ein Stein dann in die Scheibe geflogen. Wo darfst du überhaupt hingehen? Wer repariert dir das? Mhm. Wenn das länger dauert, hast du ein Anrecht auf einen Mietwagen. Wo bekommst du den her? Und so weiter. Ansonsten gehst du einfach zu der Agentur deines Vertrauens, dem Makler, und fragst, bei uns ist es auch so, ich bin über eine Agentur versichert, kleine AXA-Agentur. Und meine Frau hatte schon dreimal einen Schaden der Windschutzscheibe, ist ein Stein reingeflogen, das typische Thema passiert halt. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ruf einfach an, die sagen dir, was du machen musst. Und dann leiten die dich durch das System. Das Kfz-Versicherung gilt das gleiche bei Wohngebäude, wenn was ist, was muss ich tun? Hm. Wo kriege ich die Trocknungsgeräte her, wenn Wasser in der Wohnung war? Wen kann ich anrufen? Wo bekomme ich die Handwerker her? Das heute ja auch ein Thema ist. Und wenn ich eine Agentur habe, die sich darum kümmert, dann ist es viel wert. Oder dann den Versicherer meines Vertrauens, dass ich weiß, dann kann ich anrufen. Wenn die App das alles könnte und würde das organisieren, glaube ich, das wäre nicht schlecht. Das ist aber leider heute nicht so. Nee, das ist
klar. Wie macht ihr da so auf digitalem Wege auf euch aufmerksam? Weil es ist ja, wie du schon gesagt hast, was shoppt man? Deine Frau wird wahrscheinlich nicht sagen, heute mal eine Versicherung.
Sicher nicht.
Es gibt ja dann zum Beispiel Clark, diese App, die machen ja massiv Werbung, zum Beispiel in verschiedenen Podcasts, ne? So ein Versicherungsmakler am Ende, wo du alles ganz easy angeblich hochladen kannst und tralala, und dann vermitteln sie sich einem zu euch zum Beispiel. Geht ihr dann auch so eine Wege, und inwieweit arbeitet ihr mit solchen Startups zusammen?
Ja, also was für uns wichtig ist, ist vor allem, dass der Kunde weiß, wenn er sich digital irgendwelche Zugänge besorgt, Daten hinterlässt, Verträge hochlädt, dass er weiß, wofür er das tut, was er dann macht. Und das ist ja immer wieder die Diskussion, die es im Falle jetzt auch von Clark gibt. Weiß der Kunde eigentlich, dass er da einen Maklervertrag abgeschlossen hat? Also
wahrscheinlich nicht. So häufig.
Wir haben oft Beschwerden, die sagen, ich wusste das gar nicht und sie dürfen das nicht. Sag ich, aber erstmal steht das drin. Man hat da geklickt, wir kennen das alle im Sinne von akzeptieren, und dann meint man, ist schon egal, das wird schon alles passen. Uns ist wichtig, dass die Kunden wissen, was sie getan haben, wofür sie uns Zustimmung gegeben haben. Also was wir machen, ist klar, wir machen klassisch Werbung im Internet, ja, das ist einfach so, also SEO, SEA, das ist, glaube ich, Klassik. Mhm. Vor allem, was wir aber auch immer mehr machen, ist, unsere Kunden darauf hinzuweisen, dass sie mehr digital machen können, wie Andreas es eben zu Recht sagte. Also, wie kann ich meine Verträge digital verwalten, wo sehe ich dann auch, gegen was oder für was ich versichert bin, wie kann ich meine Adressen ändern und so weiter und so fort. Also wir haben eine App, die heißt MyAXA, und wir haben immer mehr Nutzer da drauf. Insbesondere aber sehen wir die Digitalisierung im Krankenversicherungsumfeld, also der privaten Krankenversicherung, wo es ja heute zumeist noch Papierrechnungen gibt, die eigentlich kein Mensch braucht. Und ich möchte ja möglichst schnell das loswerden, abfotografieren und weg und das Geld möglichst schnell haben. Und wenn ein Kunde diese Rechnung dann abfotografiert oder sie auch komplett online bekommt, also wir bekommen viele Rechnungen auch online über meine Gesundheit, die sind angeschlossen an die sogenannten privatärztlichen Berechnungsstellen oder PVS, kriegt er das automatisch auf das Smartphone, kann sehen, ja, passt, leite ich weiter an AXA. In 65% der Fälle, also zwei Drittel, haben die Kunden einen Tag später ihr Geld. Mhm. Und oft sind sie überrascht, wie geht das so schnell? Sag ich, na gut, wenn wir es digital haben, warum muss da ein Mensch dran? Mhm. Gibt keinen Grund. Also wenn da steht, es gibt dann halt irgendwie 31,80 Euro, dann werden die 31,80 Euro überwiesen und Schluss. Mhm. Das ist gut, denn wir sollten den Menschen darauf fokussieren, wo ein Unterschied macht. ob der jetzt die 31,80 Euro eingibt oder nicht, ist für den Kunden völlig egal. Er will sein Geld möglichst schnell.
Das ist ja eine Form der Digitalisierung, bestehende Prozesse zu vom Papier weg in 0 und 1 zu wandeln. Ich behaupte jetzt mal, da stehen wir irgendwie bei 10-15%, aber sind noch nicht den Schritt gegangen, oder vielleicht klärst du mich jetzt auf, dass wir den nächsten Schritt machen, Transformation. Also wir sprachen gerade, wie komplex manchmal Versicherungen sind, ob jetzt Gebäudeversicherung und so weiter, dass ich die Prozesse umwandle in Digitalprozesse, die dann Sinn ergeben. Dass eben nicht nochmal jemand mich groß beraten muss, kann man nicht die ganzen Versicherungsleistungen irgendwie anders organisieren, dass es einfacher ist für den Menschen durchzublicken, was brauche ich eigentlich? Also wirklich as a service, so in dem Sinne, ja, also du hast ein Haus, wohnst du im Fluss, also dass man das schon für ihn ermitteln kann, wohnst du weit weg von dem Fluss, dann brauchst du das nicht, zack, Kreuz, Haken.
Ja, aber das ist genauso das Thema, wohnst du weit weg vom Fluss, dann brauchst du das nicht. Also viele Leute sagen, Starkregen gibt es bei mir nicht. So, jetzt würde ich mal behaupten, an deinem Haus gibt es auch ein Gulli und da gibt es auch ein Abwasserrohr.
Ja, da hat auch schon Wasser im Keller, ja klar.
Genau, so, und du wohnst vielleicht nicht am Fluss. Wo kommt das Wasser her? Rückstau. Das heißt, Wasser drückt zurück, weil es zu viel Wasser auf der Straße gibt und das Abflussrohr zu klein ist. Jetzt die Frage, willst du das versichern oder nicht? Ja. Das Risiko hat jeder. Ist es dir wert, dafür 80 Euro im Jahr zu bezahlen oder nicht? Deine Entscheidung, dass die Maschine dir es abnimmt, kann man tun, aber am Schluss, glaube ich, ist wichtig, dass jeder sagt, das Risiko will ich versichern oder eben nicht. Es gibt einfache Produkte wie sicherlich eine Privathaftpflicht, da geht es vor allem um die Fragestellung, wie viel ist der Maximalschaden, der versichert ist. Die Frage ist, was ist, wenn du Kinder hast, sind die Kinder mit versichert, ja oder nein? Und was ist, wenn die Kinder unmündig sind? Ist das dann auch versichert, wenn sie einen Schaden verursachen? Das sind ein paar einfache Fälle. Je komplexer das Produkt ist, umso mehr muss der Versicherungsnehmer aus meiner Sicht entscheiden, will er das versichern oder nicht, weil Versicherung kostet halt Geld. Du musst überlegen, wofür du das Geld ausgibst. Also ich glaube, ein Prozess, wo man sagt, ich habe eine App oder eine KI, die macht alles für mich und dann wird das schon gut sein, das kann mal klappen, aber wenn es halt schief geht, ist halt richtig blöd.
Aber trotzdem gibt es mir doch recht, wir digitalisieren bisher nur die Prozesse, die es schon gibt. Wir versuchen, die Versicherungsleistungen so komfortabel wie möglich zu verkaufen, mit einem drum und dran, aber es hat sich nicht viel geändert an dem System, oder?
Also du kannst eine Versicherung online abschließen, das geht, auch immer wachsend, eigentlich fast alle Produkte, das ist möglich. Die meisten Menschen machen es aber nicht, weil sie sich unsicher sind, ob es richtig ist oder falsch. Und da glaube ich, ist es einfach so, es muss eine bewusste Entscheidung sein, was ich kaufen will, gegen was ich mich versichern will oder nicht. Das geht ja auch in der Krankenversicherung weiter. Wie viel soll das Thema Inlay versichert werden und nicht ganz sagen, ich will alles haben, dann ist es halt extrem teuer. Oder sagst, ja, ich kann auf bestimmte Sachen verzichten. Oder sogar Selbstbehalte, sprich, welchen Teil des Schadens musst du erstmal selber bezahlen, bevor du Geld von der Versicherung bekommst. Wir sind eher an anderen Sachen dran rund um die Digitalisierung. Also die Frage ist ja, was können wir an Prävention machen? Was können wir an Services zur Verfügung stellen, um dann, ich sag mal, Leistung zu bringen? Also wenn man anfängt, zum Beispiel in der Krankenversicherung, ein Symptom-Checker haben wir eingeführt. Warum? Du fühlst dich unwohl, bist ja nicht sicher, ob du zum Arzt gehen sollst oder nicht. Und ehrlicherweise, wenn du zum Arzt gehst, fährst du da erst hin, da setzt du dich hin in ein Wartezimmer mit im Zweifel eher Kranken als Gesunden. Ja, das heißt, dein Ansteckungsrisiko ist nochmal hoch. Dann gehst du zum Arzt, 3 Minuten guckt er dich an, vielleicht fasst er dich auch an, dann gehst du wieder raus. Kostet dich 3 Stunden Zeit. Frage ist, ist es richtig oder falsch? Wir haben einen Prozess angeboten oder bieten den an, mit einem Symptom-Check einzusteigen, wenn du möchtest. Dann kannst du zum Telearzt gehen und der sagt dir, ob man zum Arzt gehen muss, nochmal zum Niedergelassenen, zum Spezialisten oder eben nicht. Und der kann auch alles andere machen. Der kann Medikamente verschreiben. Du kriegst dann bei einer Online-Apotheke, bekommst du letztendlich das auch geliefert. Das geht alles call digital, wenn du möchtest. Du kannst immer aussteigen und sagen, ich möchte doch nochmal einen physischen Arzt sehen. Aber es ist dann die Entscheidung, die du selber treffen kannst. Daran sind wir. Oder Skin Vision ist ein Thema, wo wir andere Startups nutzen, weil frag mich Spaß über Startups. Das ist eine Methode, um einfach eine Früherkennung gegen Hautkrebs zu machen. Bieten wir unseren Kunden an. Weil warum muss ich zum Arzt gehen, wenn ich sage, ich will mal gucken, ob der Leberfleck gefährlich ist oder nicht. Solche Dinge, da sind wir dran, weil wir glauben, dass es entscheidend ist, es gibt für bestimmte Services einfach keinen Grund, immer einen Menschen zu haben. Und für andere Sachen halt schon.
Dafür gibt es auch Startups.
Dafür gibt es Startups, aber Absolut. Ich wollte eigentlich zu einem anderen Punkt.
Ja, ich weiß, ich wollte es nur.
Genau, und deswegen kooperieren wir mit denen.
Genau. Ja, weil wir eben schon ein bisschen bei Klima waren und Flut und so weiter und du über Prävention gesprochen hast. Inwieweit ändert sich das bei Versicherungen dann? Inwieweit motiviert ihr Leute, Unternehmen oder Privatpersonen, dass sie ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, um nachhaltiger oder so unterwegs zu sein. Also es gibt ja, auch wenn du ins Fitnessstudio gibst für deine Gesundheit, dann kriegst du ja im Zweifel auch hier und da mal einen Bonus oder Punkte oder was auch immer. Inwieweit macht ihr das bei solchen Dingen auch?
Also ich meine, da gibt es ja verschiedene Sachen, also, weil du am Schluss das Thema Gesundheit angesprochen hast, also Krankenversicherung. Was wir machen ist, wir haben Bonusprogramme.
Aber ich meine jetzt wirklich auf Klima, Nachhaltigkeit.
Klima, sagst du?
Also nicht Gesundheit, sondern. Okay.
Also bei Nachhaltigkeit, ich glaube, da gibt es mehrere Sachen. Also grundsätzlich Nachhaltigkeit aus meiner Sicht ist ein Thema, wofür wir stehen müssen als Versicherung. Warum? Wir sind einer der größten Kapitalanleger und Kapital entscheidet vielfach, was Unternehmen tun, was sie nicht tun. Also wir haben uns vor vielen Jahren schon zum Beispiel zurückgezogen aus Unternehmen, die in Teersande investieren. Wir sagen, das geht nicht. Mhm. Wir haben das Thema Palmöl versichern wir nicht mehr, sondern seit vielen, vielen Jahren. Das ist das Erste, was wir tun. Das Zweite ist, Unternehmen auch zu unterstützen, zu beraten, was sie eigentlich tun können. Ne? Mhm. Das fangen wir an. Vielfach sagen die Unternehmen, ja, nee, ihr seid jetzt Versicherer, es ist ein Makler zwischen, der Makler bietet das an. Und auch da werden wir sicherlich nächstes Jahr noch mehr machen, auch machen wollen. Und auch bei den Privatpersonen, was kann ich eigentlich tun? Da gibt es in Deutschland schon viel. Also wenn man guckt, was die KfW alles tut, das zu unterstützen. Aber uns geht es vor allem darum, wenn Häuser wieder aufgebaut werden. Meistens sind wir erst dann vor Ort, wenn es einen Schaden gab, zu gucken, wie baue ich das wieder auf. Idealerweise auch so, dass es länger hält. Ja, und wir sagen immer, eigentlich ist besser Austausch vor neu oder reparieren vor neu, anstatt man alles wegschmeißt und lieber suchen, kann ich es reparieren. Was wir vor allem machen wollen gerne, da fangen wir gerade mit an, ist im Kfz-Bereich auch das zu machen, auch da zu überlegen, wo kann ich denn auch dann sowohl für den Versicherungsnehmer im Sinne, man soll dann schneller gehen, für die Umwelt, weil ich weniger austauschen muss, aber nachher letztendlich auch für uns und das Versicherungskollektiv, dass wir die Kosten geringer halten.
Aber ihr macht jetzt nicht, okay, wenn du jetzt mit Holz baust oder was weiß ich, dann habt ihr eine günstigere Police oder was weiß ich.
Nee, das machen wir bisher nicht, weil wir ganz normal einfach bewerten, wie groß ist das Versicherungsrisiko an sich. Mhm. Also bei Holz muss man immer gucken, Thema Brand ja, und so. Also eine Rolle. Ja, Holzhäuser gibt es und wird es immer mehr eben, geben, klar. Ja.
Haben wir doch letztens erst gehabt. Genau. Holzbau. Da passt vielleicht doch ganz gut, wenn man zu Kranken nochmal gehen. Da gab es ja vor Jahren mal heiße Diskussionen um Tracker und immer wieder neu. Es kam Corona und man hat viel mehr zu Hause verbracht und fand das toll, wenn dann doch ein Telearzt gibt und sowas alles. Hat sich da was gewandelt? E-Akte haben wir, Patientenakte haben wir, das E-Rezept haben wir.
Haben wir? Ich habe es noch nicht so
gesehen. Ja, es gibt es rein theoretisch und es wird doch schon von 3 Leuten genutzt. Aber hat sich da was getan? Sind die Deutschen jetzt mehr bereit, so eine Sachen auch zu nutzen, weil sie ja auch was bringen eigentlich? Wir wissen ja, zumindest die sich damit beschäftigen, wissen, dass das was bringt, wenn man seine Daten freigibt und arbeiten lässt.
Absolut. Also wir sehen einen leichten Anstieg, aber von einer sehr, 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 sehr geringen Ausgangsbasis. Mhm. Also wir haben das schon gesehen jetzt in der Zeit von Corona, als die Arztpraxen teilweise geschlossen waren, dass der Nutzen der telemedizinischen Anwendung zugenommen hat. Aber es ist einfach weiterhin kein Massenphänomen. Wir sehen in anderen Ländern, das ist völlig anders. Mhm. Also wenn man gerade in den USA schaut, eine Versicherung Kaiser Permanente, die sitzen an der Westküste, eine Gegend, die ja eher digital affin ist, Kalifornien und Co., da war im Jahr 2017 das erste Mal so, dass mehr als 50% aller Erstbehandlungen bei einem Symptom online stattgefunden haben, also als Telekonsultation. Mhm. Da sind wir meilenweit von weg. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns die Richtung hinbewegen werden und auch müssen.
Ja, auf dem Land gibt's ja nichts mehr.
Auf dem Land, aber auch in der Stadt. Warum musst du 3 Stunden investieren, damit der Arzt sich 3 Minuten anguckt?
Ja, das ja, vor allen Dingen bei alten Leuten, die oft ja nicht beweglich sind.
Auch das, aber letztendlich selbst bei uns. Also ich meine, wenn ich nicht genau weiß, habe ich was oder soll ich jetzt noch arbeiten gehen oder nicht, dann ist auch aus Arbeitgebersicht natürlich attraktiv zu sagen, ja, nutzt einen Telearzt, wenn ihr sagt, kein Problem, du kannst das machen oder bleib mal lieber einen Tag zu Hause und steck keinen anderen an. Das macht mehr Sinn, als wenn der 3 Stunden da ist, weil dann braucht er die restliche Zeit auch nicht mehr ins Büro zu gehen. Mhm. Also wir werden das sehen. Und auch, weil du angesprochen hast, Andreas, die Fragestellung Datenfreigabe. Also vielfach hören wir immer noch, ja, welche Daten soll ich eigentlich freigeben? Mhm. Bei uns ist es schon so, wir haben ja relativ viele Daten über die Leistungsabrechnung. Und wir wissen häufig über Risiken, die ein Patient oder ein Kunde bei uns hat. Beispiel ist Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge. Das ist völlig klar. Also ich frage dich jetzt nicht, Andreas, wie oft du regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge gehst. Männer über 50 sollten das sehr regelmäßig, also alle, aber vor allem Männer machen es typischerweise nicht, hingehen und es machen. Und wir schreiben regelmäßig Kunden an, von denen wir ausgehen, dass sie das nicht tun. Und wir haben da schon wirklich Dutzende von Leben wirklich gerettet. bei denen dann ein bösartiger Tumor Anfangsstadium oder mittleren Stadium festgestellt worden ist, der konnte operativ entfernt werden und der Mensch lebt heute noch und ist gesund. Und das sind so Kleinigkeiten, gibt es viele andere Themen auch.
Aber von ausgehen heißt, ihr habt dann Daten ausgewertet und habt euch gedacht, na, das ist so ein Kandidat, der...
Genau, wir wissen zum Beispiel, hat er was eingereicht, war der beim Spezialisten?
Geht und eigentlich so weiter, nie zum Arzt oder so.
Genau, wir ja, wissen nicht 100%, ja, aber genau, die Indikation.
Bei Privatpatienten weiß man, dass ich reiche seit 3-4 Jahren nichts ein, weil ich einen Selbstbehalt habe. Also
genau, weiß meine dann kannst du sagen, schmeiß ich weg, aber typischerweise 20% der Kunden reagieren da drauf. Und das ist sozusagen für ein klassisches Mailing extrem viel. Und wir wollen natürlich verhindern, dass wir alle Kunden anschreiben, die sagen, was soll das? Weil da fragt man sich, warum schreibt die Versicherung mir an, das kostet ja auch Geld. Sondern wir suchen schon diejenigen aus, von denen wir nach unseren Erfahrungen ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was ist, relativ hoch ist. Das ist so ein ganz profanes Beispiel, wo wir Dinge tun können, die einfach helfen, mit Daten umzugehen. Und wo wir Mehrwerte schaffen, als einfach nur sozusagen Zahlmeister zu sein.
Ich wollte ja eigentlich noch einen Schritt weitergehen.
Ja,
oder dann mach du.
Ja. Aber hat Corona, heißt es ja immer, hat diesen Digitalisierungsschub gebracht, ja, mehr oder weniger, man weiß es nicht, aber in dem Bereich?
Im Gesundheitswesen würde ich sagen ein bisschen, aber von dem, wo wir hin müssen, ist das noch sehr, sehr wenig. Also,
aber ich meine zumindest dieses Telemedizin, wenn man das als kleines, also mein Hausarzt hat seit Corona eine Art Videosprechstunde. Es ist immer noch, liebe Grüße, immer noch ein Glücksfall, ob man dann auch...
In Ostwestfalen Lippe, ne?
Nee, also. Ob er dann auch wirklich dann an dem Platz sitzt und die seine Kamera anmacht und dann da ist, das passiert dann auch nicht immer noch. Also dieses Management dieser Videotermine ist anscheinend auch nicht so einfach. Aber zumindest das Angebot ist in der Theorie da und das wäre, glaube ich, ohne Corona nicht gewesen.
Korrekt, da, wir hatten ja auch Gesetzesänderungen, es war ja zeitlang auch verboten, solche Dinge zu tun. Die rechtlichen Grundlagen sind da. Im Angebot ist es so... Ich glaube einfach, dass ich sowas anbiete, vor allem auch für größere Praxen, respektive für Gesundheitsdienstleister, die einfach sicher gehen, wenn du sagst, ich möchte jetzt einen Arzt sehen, dann, dass du einen bekommst. Die Frage ist, muss es immer dein Arzt sein, wenn du sozusagen Husten, Schnupfen, Heiserkeit hast? Ich glaube, bei kritischen Themen will man immer den Arzt des Vertrauens sehen, der ihn auch länger kennt. Bei anderen Themen bin ich der Meinung, ist es völlig ausreichend, wenn ich einen Arzt sehe, der mir hilft. Mhm. Und da geht es ja darum, habe ich was, muss ich ein Medikament nehmen und werde ich krankgeschrieben?
Das stimmt.
Wie steht es eigentlich, wir hatten ja über Kommunen, hatte ich ja vorhin angedeutet und du hast ja auch gerade gesagt, die rechtlichen Möglichkeiten ist ja häufiger. Ich weiß, bei Kfz gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit relativ digital sich anmelden und auch die Versicherung kriegt man ja schon per SMS zugeschickt, so ein Code, ne, und so. Wie doll wird das genutzt eigentlich von den Menschen und gibt es da nicht noch viel mehr Möglichkeiten? Ich stelle mir auch vor, bei einem Autounfall, stehen alle ratlos da, wo habe ich denn jetzt meine Versicherung, eine App zücken oder das Handy, halt man gegeneinander, zack, und die Versicherung, beide Versicherungen wissen Bescheid, wäre so mein Traum. Ne? Man ist ja manchmal völlig konfus bei so einem Unfall und weiß nicht, wo hinten und vorne ist. Das wäre ja ideal, sowas zu nutzen, oder?
Ja, du kannst aber schon relativ viel heute machen. Also wenn du deine Versicherungsbedingungen, deinen Versicherungsschutz auf der App dabei hast, kannst du zumindest sagen, na, dann kann der Unfallgegner es fotografieren, hat die Bestätigung davon. Also natürlich, ich glaube, das ganze Thema der Kompatibilität von allen, ich sag mal, Apps und allen möglichen, das wäre natürlich dann ein Traum, soweit sind wir noch nicht. Du kannst aber schon sehr viel machen. Du selber kannst viel dazu beitragen, dass es zumindest bei den Unfallgegner dann einfacher wird. Ob der dann alles auf der App dabei hat, das weiß ich nicht. Also bei uns würde das gehen, könntest du einfach
vorzeigen. Also die vorzeigen. Interoperabilität, wie man so schön gelernt hat im Metaverse, die gibt's noch nicht sozusagen. Oder ist man auf dem Weg, sich endlich mal irgendwann zu einigen, eine Art Norm einzuführen, dass Versicherungsunterlagen auch in eine Wallet könnten oder ähnliches? Einfach, da muss man sich ja wahrscheinlich einigen auf irgendeinen Standard, oder?
Na gut, Standard gibt's ja in Teilen schon. Die Frage ist ja, was willst du alles in einem Wallet drin haben? Also typischerweise sagen wir, hab alles sozusagen in der MyAXA-App drin, da hast du all deinen Versicherungsschutz. Andere Unternehmen bieten das genauso an, das bieten teilweise auch Maklerhäuser an, wo du es gesammelt hast, dann hast du es immer dabei und bei Bedarf kannst du halt nachgucken. Sicherlich, wir machen in Teilen auch Auslandsreise, macht unser Partner AXA Assistance, macht das, dass du es auch in der Apple Wallet drin haben kannst. Also bei mir ist es so, da sind halt viele Flugzeuge drin, die lösche ich nicht immer konsequent, dann findet man das nicht und so weiter. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, was die einzelnen Menschen da wollen. Also wir bieten da sozusagen unser Portal an, MyAXA, auch mit guten Kritiken oder alle Gesundheitsdaten und meine Gesundheit, wo ich auch sehe, wie ist eigentlich der Status, wie ist der Bearbeitungsstatus, habe ich mein Geld schon zurück und so weiter.
Partnerschaften sind für euch ja auch so ein Thema. Und eine Sache ist ja, dass ihr mit der BMW Bank und Autoscout24 Try Before Buy Konzept habt, sprich, man hat ein neues Auto und dann kannst du Vollkasko testen für einen Monat. Was teste ich denn da? Ich will ja keinen Unfall bauen.
Nee, aber ist doch gut, wenn du losfährst mit deinem neuen Auto. Manchmal willst du keinen Unfall bauen, aber du hast einen Unfall, Frauke. Also ich wollte auch noch nie einen Unfall bauen und es ist mir auch schon mal passiert. Ja, also,
ja, ja, klar. Aber
genau. Insofern, es geht einfach, du kannst erstmal losfahren. Und ich glaube, okay, das Entscheidende ist, auch das ist ja so, wir haben ganz viele Kfz-Versicherungen am Markt, weil wenn du fahren willst, brauchst du eine Versicherung. Aber keiner hat ein Auto, weil er eine Versicherung haben. Wir sind immer umgekehrt.
Ja, das stimmt, ja? Das stimmt.
So, und deswegen, du kannst einfach losfahren, rundum sorglos, passiert ja nichts. Und kannst es einen Monat testen. Und danach gibt es dann Gespräche mit Agenturen bei uns, die darauf spezialisiert sind und dann klären, ob sich das lohnt, dass du die Versicherung fortsetzt, möglicherweise auch andere Produkte bei uns abschließt oder eben nicht.
Geht ja auch den Schritt weiter. Ich würde noch mal kurz fragen zum Gesundheitssystem, dass hier die angeschlossenen Berufe mit unterstützt, weil es hapert ja vor allen Dingen bei den Ärzten häufig in der Digitalisierung und die sind ja für euch nötig, sind ja eure andere Klientel sozusagen, die Patienten und die Ärzte, weil da hapert es ja. Das ist ja der Knackpunkt der Digitalisierung.
Also was wir tun, wir haben ja ein Gemeinschaftsunternehmen mit anderen Krankenversichern, Meine Gesundheit heißt das, und was wir uns teilen, sind im Prinzip Schnittstellen. Mhm. So was kann der Arzt machen? Der kann online die Arztrechnung dem Kunden auf seine App schicken, auf seine Meine Gesundheit-App von AXA zum Beispiel, und muss dann nicht mehr vorne seine die Helferin oder den Helfer bitten, es auszudrucken, einzutüten, Briefmarke draufkleben, per Postweg und so weiter und so fort. Dann kommt es beim Kunden an, der Kunde reißt den Briefumschlag auf, legt sich die Rechnung hin, möglichst gerade, scannt das ein, schickt es uns. Macht ja keinen Sinn, weil ich mache aus digitalen Daten, mache ich erst ein Papier, setze dann irgendwelche Kraftstoffe ein, um diesen Brief von A nach B zu bewegen und nachher mache ich dann daraus wieder Digitalisierung. Das gibt es schon. Was stimmt ist, dass die Akzeptanz noch relativ gering ist, weil meine Erfahrung ist immer, die meisten Ärzte sagen, ich habe einen Standardprozess, der heißt vorne ausdrucken, eintüten und den Rest will ich nicht. Das machen wir schon seit mehreren Jahren, habe ich mir deutlich mehr erhofft, weil aus meiner Sicht die Vorteile klar auf der Hand liegen. Mhm. Wo wir es machen, weil sie die Prozesse auch daraufhin geändert haben, sind die privatärztlichen Berechnungsstellen. Auch die haben ja immer ausgedruckt, eingetütet, losgeschickt und so weiter. Die schicken das jetzt direkt auf die App und haben ja pro Tag mehrere hundert solcher Rechnungen, die bei uns halt ankommen. Mhm. Tendenz steigend.
Ist das in Frankreich besser mit der Akzeptanz? Also jetzt, wenn wir mal so Richtung Schluss schauen, so wenn du jetzt so Deutschland dir anschaust, ist das in Frankreich besser, da wo AXA ihren Hauptsitz hat?
Das System ist halt völlig anders. Also in Frankreich ist ein System, das 75% rund vom Staat getragen wird und der Rest wird dann privat versichert.
Gut, die können ja auch noch Briefe hin und her schicken.
Genau, aber da, also in Frankreich ist auch ein zentralistisches System, da funktioniert in der Gesundheitswelt und der Abrechnungswelt deutlich mehr digital als bei uns. Das ist schon so. Auf der anderen Seite werde ich immer wieder gefragt, naja, in der GKV muss ich ja auch nichts machen, der gesetzlichen Krankenversicherung. Das wird ja auch direkt abgerechnet. Ich finde aber wichtig, dass der Patient Bescheid weiß, was denn das gekostet hat und auch vor allem, was gemacht worden ist.
Ja, das weiß man nie.
Genau, in der gesetzlichen weiß man das nicht. Mhm. Und du musst davon ausgehen, Frauke, es wird alles gespeichert in irgendeiner Akte. Und ich kenne zum Beispiel einen Fall, da ging es mal darum, da wollte eine Sportlerin, wollte sich für eine Berufsunfähigkeitsversicherung bewerben oder sie hat sich umgeguckt, hat ein Angebot angefordert. Und dann hieß es darum, ja, können Sie mal gucken bitte, was in der Akte war. Und da waren da Krankheiten drin. Die hatte sie aber gar nicht, weil die Abrechnung nicht stimmte. Mhm. Und deswegen finde ich richtig, dass die Kunden Bescheid wissen. Das finde ich im privatärztlichen System, also der PKV, deutlich besser. Was ist denn abgerechnet worden? Und digitale Daten, das ist ja immer das Thema und die Sorge der Menschen, gehen halt nicht mehr weg. Die sind halt da.
Ja, das ist klasse. Eine Frage noch zum, ja, wir haben noch ein bisschen, glaube ich. Du sprachst ja davon, dass du gerne deine Mitarbeiter kennst und so weiter. Inwieweit ist es wichtig, dass der CEO Digitalisierung vorlebt? Also du könntest dich ja auch da in deinem Büro in der 15. Etage, wo auch immer, hier im AXA, wie heißt das Ding? AXA Tower? Nee.
Also ich bin Düsseldorf. Ja, also ich bin in der ersten Etage und das Haus hat dann nur drei. Also da muss ich dich enttäuschen.
Ja, aber dass man da am Faxgerät sitzt und Briefe verschickt an die Mitarbeiter, ja, und fordert, dass sie sich alle digitalisieren. Also lebst du das auch vor?
Also ich habe de facto kein Papier mehr. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, so viel ausgedruckt, letzten 5 Jahren nicht mehr, weil ich was für die Steuer machen musste. Ich druck nichts mehr. Ich habe alles am Rechner. Es ist alles digital. Ich habe kein eigenes Büro mehr im Sinne, ich habe einen Arbeitsplatz, den nutze ich. Sitzt da, meine Sekretärin sitzt dann irgendwie neben mir und wenn ich in den Besprechungsraum gehen will, suche ich mir einen. Da sind welche da, das ist kein Problem. Du musst es vorleben. Das ist das eine. Das zweite ist vorleben und verstehen. Also ich glaube, heute als CEO einer Versicherung musst du Digitalisierung verstehen. Du musst wissen, was das heißt. Du musst Technik verstehen. Du musst verstehen, musst Cloud verstehen. Warum gehen wir in die Cloud? Was ist der Vorteil von der Cloud gegenüber dem klassischen Server und Mainframe? Du musst verstehen, wann digitalisiert man Prozesse? Worauf kommt es darauf an? Du musst verstehen, wenn du in IT investiert, ich sage immer, testen ist viel, viel wichtiger, als es früher mal war, weil sozusagen die Abhängigkeit davon ist, dass du das richtige Rollout, wenn du Continuous Delivery machst, wird immer wichtiger. All solche Themen. Und da kommt halt viel zusammen. Ich habe zu meinen Beraterzeiten entweder für Versicherungen gearbeitet oder für Software- und Hightech-Unternehmen, also Hardware und Software. Und es ist einfach extrem viel von dem, was wir tun, hängt mit Technik zusammen. Ich meine, was ist eine Versicherung? Eine Versicherung besteht aus Milliarden von Daten und einem Vertrieb. Das ist vor allem das, was es halt ist. Und du musst verstehen, was deine Daten tun. Du musst verstehen, wie du deine Daten schützt, weil darauf legen die Kunden einen richtig großen Wert. Also IT-Security hängt zum Beispiel bei mir, ist mir ein extrem wichtiges Thema, das zu verstehen. Und ich glaube, wenn du das als Vorstandsvorsitzender nicht verstehst, dann wird es die nächsten Jahre schwierig.
Jetzt hast du gerade aufgezählt, was ein Versicherungs-CEO alles wissen und können muss. Schulnotenfrage bei uns. Sehr gut bis ungenügend. Wie digitalisiert, wie gut ist das in Deutschland bei der Versicherungsbranche?
Ich würde mal sagen, wir als Branche sind irgendwo vielleicht bei einer 3. Das ist aber extrem unterschiedlich. Also es gibt Unternehmen, die schon
viel gemacht haben. Es gibt AXA und den Rest.
Nein.
Und die Allianz. Nee.
Ja. Also es gibt Unternehmen, die schon mehr gemacht haben. Also wir zum Beispiel haben sehr früh, also für eine 3 und das schwankt ein bisschen. Ja. Warum haben wir keine 1? Ich glaube, weil wir einfach noch viel zu viel mit unserer, wir nennen es neu durch Legacy beschäftigt sind, also mit unserem Altsystem, mit unserer Vergangenheit. Das dauert einfach und kostet Zeit und Kraft. Warum sind wir nicht alle bei einer 2? Weil genau was die Themen, die ihr auch angesprochen habt, wir einfach noch deutlich kundenorientierter sein können, mehr digitale Prozesse zur Verfügung stellen müssten für Kunden. Wir auch mehr digitalisieren könnten, um Kosten zu sparen, wo der Kunde gar keinen Wert drauf legt, dass ein Mensch das tut. Warum keine 5? Weil wir, glaube ich, deutlich besser sind als die Öffentlichkeit und auch du, lieber Andreas, so wahrnimmst, nein, im Sinne von uns den Topf mit der Kommune wirst. Ich glaube schon, dass wir da deutlich weiter sind. Das würde ich sagen, Schulnote 3.
Das ist doch gut. Das war jetzt nur eine Provokation. Das denke ich natürlich nicht. Ich nutze ja Versicherung.
Er überspitzt, ist Journalist. Thilo Schumacher, Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Danke euch.